Glas splittert und spritzt umher. Das gelbe Licht eines ersterbenden Paares von Scheinwerfern wird von den über den Boden hüpfenden Scherben reflektiert. Alles passiert im Bruchteil einer Sekunde.
Zur Auflösung der letzten Folge. Die Geschichte über die verschwundenen Mädchen, deren Stimmen imitiert wurden, ist frei erfunden.
Guten Abend, Doktor.
Wie geht es Ihnen, Bert?
Ach, schwermütig.
Wie das?
Es ist nichts Weltbewegendes, nur eine dieser Stimmungen. Sie wissen schon.
Vielleicht. Was meinen Sie genau?
Unbestimmte, ermüdende Melancholie. Verspüren Sie nicht auch manchmal den Wunsch, aus allem auszubrechen? Der Gesellschaft, dem System, der ganzen Welt.
Ach, das meinen Sie. Das ist nur unser natürliches Aufbegehren gegen Autorität. Ganz normal.
Ja, mag sein. Und trotzdem scheint die Lösung manchmal so greifbar. Man liest ein Buch oder schaut einen Film und auf einmal will man das Wichtigste zusammenpacken und in die weite Welt hinausziehen. Egal, was irgendwer sagt. Oder die Mächtigen dieser Welt aufsuchen und sie sehr viel weniger mächtig machen.
Bert, muss ich mir Sorgen um Sie machen?
Ach, nein, nein. Das sind nur Gedanken. Ihnen nachzugeben wäre keine gute Idee, das weiß ich. Und doch ist da diese Faszination.
Ich verstehe schon. Aber was ist es denn, was Sie in diese Stimmung versetzt hat? Wie ich Sie kenne, ist es irgendein alter Fall.
Erwischt. Oh, ich habe eine wilde Geschichte ausgegraben, Doktor.
Spannen Sie mich nicht so auf die Folter.
Sagt Ihnen der Begriff Amor Fu etwas?
Eine besonders leidenschaftliche Liebe. Eine Beziehung, die zum Scheitern verurteilt ist.
Romeo und Julia, Bonnie und Clyde, Francine und André. Hier ist die Akte.
Danke. Wissen Sie, ich habe gerade ohnehin nach etwas Abendlektüre gesucht.
Ich bin immer gern zur Stelle. Viel Spaß, Doktor. Ich komme später wieder, um zu sehen, was diese Geschichte mit Ihnen gemacht hat.
Dann bis später. Amor Fu. Teil 1. Die Schießerei. Der Sommer ist eindeutig vorüber. Das macht der kühle Wind mehr als deutlich, der zwischen den Wolkenkratzern von Nanterre in Frankreich hindurchfegt. Die großen blauen Gebäude wirken seltsam kunstvoll. Nicht so grau, eckig und gleichförmig wie übliche Wolkenkratzer. Vielmehr sehen sie aus, als hätte man 5 oder mehr Zigaretten zusammengebunden und blau angemalt. Die Leute in ihnen schlafen bereits zum Großteil. Es ist der 4. Oktober 1994. Es ist still. Nanterre ist nicht wie das am anderen Ufer der Seine liegende Paris. Keine Weltstadt oder pulsierende Metropole. Eher ein ruhigerer Satellit der Landeshauptstadt. Außerhalb von Frankreich kennt den Namen Nanterre kaum jemand. Dementsprechend ist in dieser Nacht nicht viel los auf den Straßen. Von hier aus hat vor wenigen Stunden ein junges Paar ein schicksalhaftes Vorhaben begonnen, das schon bald ein geräuschvolles und tödliches Ende nehmen soll. Da, auf einmal, ein Knall am Place de la Nation drüben in Paris. Metall trifft mit urtümlicher Gewalt auf Metall. Glas splittert und spritzt umher. Das gelbe Licht eines ersterbenden Paares von Scheinwerfern wird von den über den Boden hüpfenden Scherben reflektiert. Alles passiert im Bruchteil einer Sekunde. Und doch ganz langsam. Am Steuer sitzt ein dunkelhäutiger Mann, Emanuel D. Er hat gerade einen Streifenwagen der Polizei gerammt. Mit Absicht. Durch die gesprungene Scheibe sieht er, wie sich die drei Beamten im anderen Auto allmählich von dem Schock des Aufpralls erholen und zu ihm aufschauen. Emanuel hat Angst. Er hat die Polizisten nicht verletzen wollen. Er hat aus purer Not heraus gehandelt. Auf der Suche nach Hilfe. Zwei der Beamten befreien sich mühselig aus ihren Sicherheitsgurten. Ein dritter, der direkt an der Stelle des Aufpralls sitzt, scheint zu schwer verletzt zu sein, um sich zu bewegen. Für Emanuel verläuft alles wie in Zeitlupe und er erkennt, dass sein verzweifelt gefasster Plan nicht aufgehen wird. Die Polizisten werden nicht schnell genug bei ihm sein, um die Situation zu deeskalieren. Sie werden ihn nicht retten können. Erst jetzt nimmt Emanuel die Schreie aus seinem eigenen Auto neben und hinter sich wahr. Richtig, er ist eigentlich nur ein Taxifahrer, ein unglückliches Opfer der Umstände. Sein aktueller Kunde heißt Gabriel M. Dieser sitzt hinter ihm. Emanuel hat keine Ahnung, wie es ihm gerade geht. Er will aussteigen. Da erst merkt er, dass er selbst noch einen Sicherheitsgurt trägt. Doch er kommt nicht mehr dazu, ihn zu öffnen. Das Letzte, was er hört, ist ein metallisches Klicken neben seinem Ohr. Dann wird alles schwarz. Auf dem Beifahrersitz sitzt ein junger Mann. Der Lauf seiner Pistole raucht. Er wirft einen Blick zum Rücksitz. Gabriel M. öffnet gerade seine Tür und versucht, auf die Straße zu krabbeln. Er ist verletzt, blutet. Der junge Mann entscheidet, dass es keinen Sinn hätte, ihn auch zu töten. Außerdem würde er seine Kugeln noch brauchen. Direkt hinter ihm sitzt eine Frau, etwas jünger als er. Auch sie ist verletzt, erholt sich noch von dem Aufprall. Er schaut zu ihr und ihre Blicke treffen sich. Auch sie hat eine Waffe. Schreie dringen zu ihnen hinein. Die zwei weitgehend unverletzten Polizisten steigen aus und ziehen ihre Waffen. Sekunden ziehen sich zu Minuten. Das junge Paar steigt ebenfalls aus. Der Name des Mannes ist André M., die Frau heißt Francine R. Sie heben ihre Waffen und ein Hagel aus blendenden Blitzen und ohrenbetäubenden Knallen erschüttert die ruhige Herbstnacht. Emanuel D. soll nicht der Einzige bleiben, der in dieser Nacht stirbt. Teil 2. Das junge Paar. Francine R.'s frühe Lebensverhältnisse waren alles andere als ungewöhnlich. Als Tochter eines Lehrers könnte man meinen, dass ihr ein normales Leben in der Mittelklasse bevorsteht. Ruhig und konform mit der Gesellschaft. Nach der Schule schlägt sie zunächst eine medizinische Laufbahn ein. Es scheint fast, als sei ihre Zukunft bereits in Stein gemeißelt. Doch es kommt alles anders. Sie bricht ihr Studium ab und beginnt stattdessen ein gänzlich anderes am Sciences Po in Paris. Hier studiert sie nun Literaturwissenschaften. Sie ist 19 Jahre alt. Es ist nicht bekannt, wann genau oder wie sie den 3 Jahre älteren Philosophiestudenten André M. kennenlernt. Doch die zwei verlieben sich und beginnen eine Beziehung. Es dauert nicht lang, bis sie sich eine Wohnung teilen wollen. Sie nisten sich schließlich in einem verlassenen Wohnhaus in Nanterre ein. Hier können sie ungestört ihre Ideen miteinander diskutieren. Und von denen gibt es viele. Und nicht wenige von ihnen bieten deutlich Zündstoff. Soziale Ungerechtigkeit ist ein Thema. Die Gesellschaft, die Regierung, das Rechtssystem. Francine und André sind unzufrieden. Mehr noch, sie sind wütend. Und sie radikalisieren sich immer mehr in ein extrem linkes Weltbild mit unter anderem anarchistischen Tendenzen. In diesem Schmelztiegel revolutionärer Herzen entsteht schließlich ein Plan, ein Vorhaben, das aus dem konkreten Wunsch geboren zu sein scheint, sich nicht nur zu beschweren, nicht nur zu diskutieren und zu streiten, sondern zu handeln. Wir begeben uns zurück zum schicksalhaften 4. Oktober 1994. Es ist 9.25 Uhr. Francines und Andres Plan hat mehrere Phasen. Spätere Teile des Planes können ohne die erfolgreiche Erfüllung der vorherigen nicht funktionieren. Genau genommen planen sie einen Einbruch, und für diesen Einbruch benötigen sie Waffen. Und nicht irgendwelche Waffen wie Messer oder Knüppel, an die man recht leicht herankommt. Sie wollen Pistolen. Nun ist Frankreich nicht die USA, man bekommt nicht einfach eine Schusswaffe in einem Laden. Wir haben nur wenige Leute überhaupt das Recht, eine Waffe zu tragen. Also muss das junge Paar kreativ werden. Bei ihrer Vorbereitung haben sie herausgefunden, dass der Abschlepphof von Porte de Pantin im Norden von Paris, wo beschlagnahmte und abgeschleppte Fahrzeuge verwahrt werden, jede Nacht von zwei Polizisten bewacht wird. Polizisten, die bewaffnet sind. Hier ist der Plan. Die beiden schleichen sich im Schutz der Dunkelheit zum Zaun und klettern darüber in den abgesperrten Bereich. Dann machen sie die zwei diensthabenden Polizisten ausfindig, überwältigen sie und fesseln sie mit ihren eigenen Handschellen. Darauf würden sie sich mit den Schusswaffen der beiden davonstehlen. Der Weg hinein über den Zaun funktioniert noch ohne Probleme. Es ist eine ruhige Nacht und Francine und André müssen besonders leise und vorsichtig sein. Tatsächlich finden sie die Polizisten und es gelingt ihnen, beide zu Boden zu ringen. Doch hier kollidiert der Plan schließlich mit der bitteren Realität. Die Beamten haben zwar ihre Dienstwaffen, allerdings keine Handschellen bei sich. Das junge Paar will die beiden Männer nicht kaltblütig ermorden, also machen sie sie mit einem Pfefferspray handlungsunfähig und ergreifen die Flucht. Wieder auf der Straße sehen sie sich hektisch nach einer Fluchtmöglichkeit um. Noch immer sind die Straßen ziemlich leer. Einerseits ist das gut, da es so weniger Zeugen gibt. Andererseits ist es nur eine Frage der Zeit, bis es den zurückgelassenen Polizisten gelingt, ihre vorübergehende Blindheit zu überwinden und Verstärkung zu rufen. Da, an einer roten Ampel steht ein Taxi. Dass es besetzt ist, interessiert Francine und André gerade herzlich wenig. Sie reißen die Beifahrertüren auf und drängen sich wieder den lauten Protesten von Fahrer und Fahrgast in den Wagen. Als sie ihre neuen Pistolen zücken, kehrt jedoch schnell Ruhe ein. Sie befehlen dem Fahrer, Emmanuel D., sie zum Place de la Nation in Paris zu fahren. Emmanuel will nicht kooperieren, sieht aber keine andere Möglichkeit. Er meidet den Blick in den Lauf der gestohlenen Dienstwaffe und fährt los. Vom Porte de Pantin braucht man mit dem Auto etwa 20 Minuten bis zum Place de la Nation. Sie brauchen nur 10. Als sie an ihrem Ziel ankommen, wittert Emmanuel D. eine Chance. Er sieht einen Polizeistreifenwagen vorbeifahren. Wir können nur vermuten, was in diesem Augenblick in ihm vorging. Er ist kurz davor, das bewaffnete Paar an seinem Ziel abzusetzen. Doch wer garantiert ihm eigentlich, dass sie ihn und seinen Fahrgast am Leben lassen werden? Schließlich kennt er ihre Gesichter. Nein, es bestand die klare Gefahr, dass sie ihn töten würden, sobald er ihnen nicht mehr von Nutzen wäre. Er will es nicht riskieren. Also nimmt er sein Schicksal in seine eigenen Hände. Leider hat er keine Möglichkeit, sich bemerkbar zu machen, ohne seine Entführer zu alarmieren. Also entscheidet er sich verzweifelt für den einzigen Ausweg, der sich ihm zu bieten scheint. Anstatt anzuhalten, beschleunigt er und steuert direkt auf den Streifenwagen zu. Die Beamten darin sind noch völlig ahnungslos. Die Beifahrer schreien, doch Emmanuel beschleunigt weiter. Und weiter und weiter. Das Polizeiauto wird größer und dann. sind wir zurück am Anfang. Teil 3. Gegen die Wand. Nur noch zwei Gestalten stehen nunmehr schwer atmend am Place de la Nation. Um sie herum liegen überall Scherben von Autofenstern, Patronenhülsen und Blut. Gabriel M., der Fahrgast, ist leicht verletzt und hat sich aus dem Auto auf den Boden gerollt. Emmanuel D. ist tot. Francine R. und André M. sind weitgehend unverletzt. Die zwei Polizisten, die ausgestiegen waren, Laurent G. und Thierry M., liegen mit Schusswunden am Boden. Sie sind tot. Der dritte Polizist, der bei dem Zusammenprall verletzt wurde, eröffnet nun auch das Feuer und das junge Paar flieht. Diesmal gab es mehr als genug Zeugen. Die Polizei wurde bereits verständigt und Verstärkung ist unterwegs. Als gejagte Mörder finden sich Francine und André in einer Position wieder, die für ihre momentane Situation absolut fatal ist. Sie stehen mitten auf der Straße an einem der berühmtesten und belebtesten Orte der französischen Landeshauptstadt. Doch wo Zeugen sind, gibt es in diesem Fall auch mehr Autos. Die beiden halten einen nahenden Renault an und zwingen den Fahrer Germain B. mit vorgehaltener Waffe, sie mitzunehmen. Ihr Ziel ist Bois de Vincennes, einer der Stadtwälder von Paris. Im Schutz der Bäume hoffen sie, ihre Verfolger loswerden zu können. Diese sind ihnen inzwischen dicht auf den Fersen und kommen dem Renault mit Motorrädern immer näher. André M. reagiert instinktiv und feuert durch das Heckfenster auf die nahenden Polizisten. Der Polizist Guy J. wird getroffen. Er gerät ins Schlingern und stürzt bei voller Geschwindigkeit auf die Straße. Auch für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Der Fluchtwagen nähert sich immer weiter seinem Ziel. Würde das junge Paar es wirklich schaffen, der Polizei im nächtlichen Park zu entwischen? Da tauchen nur Meter vor Bois de Vincennes plötzlich zahlreiche Lichter mitten auf der Straße auf. Kein Gegenverkehr, sondern eine schnell aufgebaute Straßensperre. Guy J. sieht keinen Weg hindurch und will anhalten. André M. droht, ihn zu erschießen, sollte er das tun. Die Straßensperre ist noch 500 Meter entfernt und der Renault rast mit Höchstgeschwindigkeit darauf zu. 400 Meter. 300 Meter. 100 Meter vor der Barrikade zieht Guy J. ruckartig die Handbremse. Das Auto gerät ins Schlingern und dreht sich dreimal um sich selbst. Die Fliehkräfte drücken die Insassen an die Wand des Autos. Die Fahrertür öffnet sich und Guy J. wird aus dem Wagen geschleudert. Es steht zu vermuten, dass dies sein Leben gerettet hat. Kaum steht der Renault, eröffnen die Polizisten das Feuer auf den Wagen. André M. wird schwer verwundet und geht zu Boden. Dann wird es still. Die Beamten nähern sich dem Fahrzeug, aus dem nun auch Francine R. klettert. Unbewaffnet. Bevor die Beamten ihr Handschellen anlegen, küsst sie den am Boden liegenden André auf den Mund. Ihr Gesicht verrät keine Emotion. Teil 4. Nachspiel. André M. erliegt einen Tag später um 10 Uhr abends im Krankenhaus seinen Verletzungen. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Paares werden revolutionäre und anarchistische Texte gefunden. Unter anderem die Gesellschaft des Spektakels von Guy de Boer. Auch eigene Schriften des Paares wurden gefunden, die als radikal und teilweise auch surrealistisch und situationistisch eingeordnet werden. Francine R. sitzt zunächst in einem Frauengefängnis in Untersuchungshaft. Sie liest dort viel und tritt außerdem einer Theatergruppe bei. Bei der Befragung und der Gerichtsverhandlung bleibt sie stumm. Weder äußert sie sich zu ihrem Freund André M., noch erzählt sie, zu welchem Zweck das Paar die Waffen gestohlen hat und was das letztendliche Ziel ihres Vorhabens war. Die Forensiker finden heraus, dass sämtliche tödlichen Schüsse am Abend des 4. Oktober von André ausgegangen waren, was sich positiv auf Francines Strafmaß auswirken soll. Am 30. September 1998 wird Francine R. wegen Beihilfe zum Mord verurteilt. Die Staatsanwaltschaft fordert 30 Jahre Haft. Die Angeklagte bekommt eine letzte Chance, sich zu erklären, die nebulösen Hintergründe ihrer nächtlichen Aktion zu enthüllen, die 5 Menschen, einschließlich ihres Freundes, das Leben gekostet hat. Sie schweigt. 5 Stunden lang berät sich das Jurygericht und entscheidet sich schließlich für eine endgültige Strafe von 20 Jahren Haft. Diese sitzt Francine im Frauengefängnis von Rennes ab. Berichten zufolge besuchte ihre Mutter sie regelmäßig. Außerdem arbeitete die Verurteilte als Kellnerin in der Kantine des Gefängnisses und studierte Geschichte und Geographie, bis ihre Haftstrafe nachträglich abgekürzt wird. Am 3. Mai 2009 wird Francine R. freigelassen. Jede weitere Anfrage nach einem Interview hat sie abgelehnt. Unglaublich.
Last moon a cigarette, hang myself on a tree, laughing at another funny thing.
Woher ist das?
Das ist ein Lied von The Kills. Sie haben es Francine gewidmet.
Wie heißt es?
Fuck the people.
Tja, wie auch sonst. Sagen Sie mir, Bird, ist das wirklich passiert?
Zumindest sehen wir Auswirkungen, nicht wahr? Nicht nur The Kills haben sich von diesem Vorfall inspirieren lassen. Patrick Bosson hat ein Sonett für sie geschrieben und die Rockband Chumbawamba haben ihr den Song Stitch That gewidmet. Überhaupt haben viele französische Jugendliche sie in einer Art Heldinnenstatus erhoben.
Sie? Nicht André?
Soweit ich weiß, nein. Das ist interessant, nicht wahr?
Ja. Das unterstützt meine Theorie. Je schlimmer die Tat, desto mehr Bewunderer findet sie. Solange man ihr nur eine tiefere Bedeutung andichten kann.
Hatte die Amokfahrt der beiden denn eine Bedeutung? Rebellion? Revolution? Die einzige Überlebende schweigt.
Das ist egal. Wenn die Wahrheit sich nicht finden lässt, kreieren sich die Leute ihre eigene. Und nicht selten projizieren sie dabei sich selbst auf die Leinwand größerer gesellschaftlicher Umwälzungen.
Wenn das stimmt, Doktor, was sagt das über uns aus?
In gewisser Weise ist die Gesellschaft ein Käfig, Bird. Das ist es, was uns beunruhigt. Aber dann passiert so etwas, wie Sie es mir gerade gezeigt haben, und führt uns eine noch unbequemere Wahrheit vor Augen. Zwar sitzen wir alle in diesem goldenen Käfig.
Aber die Tür steht offen.
Ganz genau.
Doktor, ich sehe, die Melancholie hat Sie nun auch befallen.
Nun, ein bisschen vielleicht. Ich werde zumindest noch eine Weile darüber nachdenken müssen.
Wie Sie wollen. Rufen Sie einfach, wenn Sie mich brauchen.
Das werde ich. Gute Nacht, Bird.
Gute Nacht, Doktor.
Und ihr da draußen, seid ihr schon eingeschlafen? Oder seid ihr so melancholisch geworden wie der liebe Bird? Francine und André, eine unglaubliche Geschichte. Meint ihr, sie ist wirklich wahr und ist tatsächlich zu einer lokalen Legende geworden? Oder führt uns Bird abermals in die Irre? Ich werde mir die Sache nochmal genau ansehen und es euch am Anfang der nächsten Folge mitteilen. Für heute aber verabschiede ich mich. Oh, aber bevor ich gehe, abonniert doch den Podcast und aktiviert die Glocke. Dann bleibt mir nur noch euch eine gute Nacht zu wünschen. respektive eine gute Zeit. Herzlichst, Dr. Eugen Zagutta.